Ich möchte wie vorhin auch zuerst ein paar Verse aus der Bibel lesen. Und zwar ab Kapitel 6. Kapitel 6, Vers 9. 1. Mose 6, Vers 9. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah war ein gerechter, vollkommener Mann unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Und Noah zeugte 3 Söhne, Sem, Ham und Japhet. Und die Erde war verdorben vor Gott und die Erde war voll Gewalttat. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben. Und alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf der Erde. Und Gott sprach zu Noah: Das Ende allen Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist voll Gewalttat durch sie. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir eine Arche aus Gopherholz. Mit Kammern sollst du die Arche machen und sie von innen und von außen mit Harz verpichen. Und so sollst du sie machen. 300 Ellen sei die Länge der Arche, 50 Ellen ihre Breite und 30 Ellen ihre Höhe. Eine Lichtöffnung sollst du der Arche machen und bis zu einer Elle sollst du sie fertigen von oben her. Und die Tür der Arche sollst du in ihre Seite setzen, mit einem unteren, zweiten und dritten Stockwerk sollst du sie machen. Denn ich sehe, ich bringe die Wasserflut über die Erde, um alles Fleisch unter dem Himmel zu verderben, in dem ein Hauch des Lebens ist. Alles, was auf der Erde ist, soll verscheiden. Aus Kapitel 7, Vers 5. Und Noah tat nach allem, was der Herr ihm geboten hatte. Und Noah war 600 Jahre alt, als die Flut kam, Wasser über die Erde. Und Noah und seine Söhne und seine Frau und die Frauen seiner Söhne mit ihm gingen in die Arche vor den Wassern der Flut. Von dem reinen Vieh und von dem Vieh, das nicht rein ist, und von den Vögeln und von allem, was sich auf dem Erdboden regt, kamen 2 und 2 zu Noah in die Arche, ein männliches und ein weibliches, wie Gott Noah geboten hatte. Und es geschah nach 7 Tagen, da kamen die Wasser der Flut über die Erde. Im 600. Lebensjahr Noahs, im 2. Monat, am 17. Tag des Monats, an diesem Tag brachen auf alle Quellen der großen Tiefe und die Fenster des Himmels öffneten sich und der Regen fiel auf die Erde 40 Tage und 40 Nächte. Vers 16. Und die hineingingen, waren männlich und weiblich von allem Fleisch, wie Gott ihnen geboten hatte. Und der Herr schloss hinter ihnen zu. Vers 19. Und die Wasser nahmen so sehr Überhand auf der Erde, dass alle hohen Berge, die unter dem ganzen Himmel sind, bedeckt wurden. Aus Kapitel 8. Vers 1. Und Gott gedachte an Noah und an alle Tiere und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war. Und Gott ließ einen Wind über die Erde fahren und die Wasser sanken. Und die Quellen der Tiefe und die Fenster des Himmels wurden verschlossen. Und dem Regen vom Himmel wurde gewehrt. Und die Wasser wichen von der Erde, fortwährend weichend. Und die Wasser nahmen ab nach Verlauf von 150 Tagen. Und im 7. Monat, am 17. Tag des Monats, ruhte die Arche auf dem Gebirge Ararat. Vers 20. Und Noah baute dem Herrn einen Altar. Und er nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch. Und der Herr sprach in seinem Herzen: Nicht mehr will ich fortan den Erdboden verfluchen um des Menschen willen. Denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Kapitel 9, Vers 12. Und Gott sprach: Dies ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und jeder lebendigen Seele, die bei euch ist, auf ewige Geschlechter hin. Meinen Bogen setze ich in die Wolken, und er soll das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Und es wird geschehen, wenn ich Wolken über die Erde führe, so soll der Bogen in den Wolken erscheinen. Das Kapitel 10. Vers 1. Und dies sind die Geschlechter der Söhne Noahs, Sem, Ham und Japhet. Es wurden ihnen Söhne geboren nach der Flut. Vers 8. Und Kusch zeugte Nimrod, der fing an, ein Gewaltiger zu sein auf der Erde. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Darum sagt man, wie Nimrod, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Und der Anfang seines Reiches war Babel und Erech und Akkad und Kalne im Land Sinea. Von diesem Land zog er aus nach Assur und baute Ninive und Rehoboth-ir und Kalech. Kapitel 11, Vers 1. Ich habe noch einen Vers vergessen. Kapitel 10, Vers 25. Und Heber wurden zwei Söhne geboren. Der Name des einen war Peleg, denn in seinen Tagen wurde die Erde geteilt. Und der Name seines Bruders war Joktan. Und jetzt Kapitel 11, Vers 1. Und die ganze Erde hatte eine Sprache und dieselben Worte. Vers 3. Und sie sprachen einer zum anderen: Wohlan, lasst uns Ziegel streichen und harte brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und das Erdharz diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen: Wohlan, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den Himmel reicht. Und machen wir uns einen Namen, dass wir nicht zerstreut werden über die ganze Erde. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm zu sehen, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Sie sind ein Volk und haben alle eine Sprache. Und dies haben sie angefangen zu tun. Und nun wird ihnen nichts verwehrt werden, was sie zu tun ersinnen. Wohlan, lasst uns herabfahren und ihre Sprache dort verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde. Und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel, denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde. Und von dort zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. Soweit einmal das Wort Gottes. Wir kommen jetzt zu diesem zweiten Teil dieser, ich sag mal, biblischen Urgeschichte. Und es wird zwischen dem ersten und zwischen dem zweiten Teil einen riesigen Unterschied geben. Nämlich, wir haben da einen sogenannten Ereignishorizont. Und dieser Ereignishorizont ist die Sintflut. Anders ausgedrückt, die ganzen geografischen Angaben in den ersten Kapiteln des ersten Buches Mose haben nichts mit den heutigen geografischen Angaben zu tun. Anders ausgedrückt, wir lesen im Garten Eden etwas von einem Euphrat, oder Frat heißt er, die Langform ist Euphrat. Wir lesen etwas vom Hiddekel, ein anderer Name für den Tigris. Und viele denken, dass diese beiden Flüsse, der Tigris und der Euphrat, dort im Garten Eden, die gleichen Flüsse sind wie der Euphrat und der Tigris heutzutage. Und deswegen übertragen sie den Garten Eden in das heutige Zweistromland und sagen, dort muss das Ganze geschehen sein. Das ist natürlich völlig unmöglich, denn die Sintflut hat die ganze Erde unter Wasser gesetzt. Hat dafür gesorgt, dass der Erdboden zerstört worden ist. Ja, nach der Sintflut stand Mose auf einer völlig neuen Erdoberfläche. Und er hat sicherlich nichts mehr von dem wiedererkannt, was es vorher gab. Also die Flüsse, die dort in 1. Mose 2 erwähnt werden, haben nichts und gar nichts zu tun mit den heutigen Flüssen, auch wenn sie Namensgleichheit haben. Am besten sieht man das bei dem Kishon, auch er ist ein Fluss, der dort erwähnt wird. Und wir finden ihn wieder im ersten Buch der Könige und im ersten Buch der Chroniker. Und da ist es ein Fluss bei Jerusalem. Daran sieht man also, dass man gleiche Namen für völlig verschiedene Flüsse benutzt hat. Also wir kennen die Geografie der Erde vor der Sintflut nicht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man sich immer wieder vor Augen halten muss. Und ich finde Bibelatlanten manchmal etwas amüsant, die den Garten Eden eingezeichnet haben. Wir werden nachher noch sehen, warum das überhaupt nicht geht. Also die Erde hatte anschließend ein vollkommen anderes Aussehen. Und ich wiederhole das, wir haben eine Art Ereignishorizont. Alles, was vor der Sintflut gewesen ist, lässt sich auch mit wissenschaftlichen Methoden nicht mehr untersuchen. Wir können rückschließen. Wir können vielleicht gucken, was können wir heute in der Natur beobachten und können dann versuchen, damit zu erklären, wie es damals gewesen sein könnte, mehr aber auch nicht. Und das, ich sage es noch einmal, ist etwas, was wir gut im Hinterkopf behalten müssen, auch wenn es gleich um die Sintflut geht, wenn es vielleicht auch um die ganzen Erdschichten geht, auf denen wir hier stehen. So, ich hatte damit geendet in Kapitel 5, dass wir dort diese beiden, in Kapitel 4 diese beiden Geschlechtsfolgen haben. Einmal die Reihe von Kain, die gottlose Reihe von jemandem, der vor dem Angesicht Gottes sogar weggegangen ist. Und wir haben in Kapitel 26 gesehen, dass diese Linie schlagartig abreißt. Und wir lesen anschließend nichts mehr von irgendeinem Enos, von irgendeinem Lamech. Diese Namen kommen vielleicht nochmal vor, dann sind es aber völlig andere Personen. Das heißt, diese Linie ist hier abgerissen vor der Sintflut. Sie werden überhaupt nicht mehr erwähnt. Auf der anderen Seite haben wir zwar auch das Buch des Geschlechtes von Adam, dessen Kennzeichen natürlich der natürliche Tod ist, denn der Tod ist ja auch durch die Sünde in die Welt gekommen, aber gleichzeitig eine Geschlechterreihe, eine Folge, wo es Hoffnung gibt. Und diese Hoffnung sieht man ganz klar darin, wenn es heißt, damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Es gibt keinen größeren Unterschied als bei der Linie von Kain. Da wandte man sich ab vom Angesicht des Herrn. Und bei der Linie von Seth, da wandte man sich hin zum Herrn. Da fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Also man merkt, dieses erste Buch Mose, diese ersten Kapitel, das sind auch ganz klar Kapitel, wo Trennlinien gezogen werden. Ja, Licht und Finsternis, das sind Dinge, die können nicht zusammengehen. Du kannst Licht und Finsternis nicht mischen. Entweder hast du Licht oder du hast Finsternis. Beides ist nicht möglich. Und du kannst auch diese Linie, ich sag mal, des Gottlosen und die Linie des Gottesfürchtigen, auch die kannst du nicht miteinander vermengen. Es ist wie Finsternis und Licht. Es sind zwei völlig verschiedene Linien. Die einen wenden sich ab von dem Angesicht Gottes. Und die anderen, die rufen den Namen Gottes an. Man kann sicherlich für sie beten, man kann versuchen, sie zu Gott zu führen. Und das ist auch die Aufgabe, die wir haben. Und das auch in einer gottesfeindlichen Welt. Aber wir können nicht mit ihnen gemeinsam an dem Werk Gottes arbeiten. Das ist etwas, was uns das erste Buch Mose auch zeigt. Es gibt einfach Unterscheidungen, es gibt einfach Trennungen. Und so endet dieses, oder Trennlinien, und so endet eben dieses vierte Kapitel. Über das Kapitel 5 hatte ich ja ganz zu Beginn schon einiges gesagt. Der Lichtblick ist ganz klar Henoch. Und das Besondere an Henoch ist, in Kapitel 5, Vers 21 bis 23 oder 24, dass er nicht durch die Sintflut gehen musste. Das heißt, Gott hat diesen Henoch vorher von der Erde weggenommen. Ich bin davon überzeugt, dass das ein Bild von den Gläubigen oder von der Versammlung Gottes hier in der Gnadenzeit ist. Dass sie hier auf dieser Erde nicht durch das Gericht Gottes einmal gehen muss, was noch kommt. Sondern dass die Gläubigen vorher entrückt werden. Dass sie dann in der Herrlichkeit bei Gott sind. Und wenn dann diese schreckliche Drangsalzeit über diese Erde kommt, da befinden sich die Gläubigen der Gnadenzeit nicht hier auf der Erde. Sie sind dort bei Gott in der Herrlichkeit und sie werden später mit Christus im tausendjährigen Reich regieren. Aber das Neue Testament ist ganz klar in dieser Aussage, dass die Gläubigen nicht durch die große Drangsalzeit gehen, genauso wie hier dieser Henoch entrückt wurde. Er war einfach nicht mehr da, wie Gott das gemacht hat. Ich weiß es nicht, es ist wieder ein gewaltiges Wunder. Aber das Kennzeichen von Henoch war eben, dass er mit Gott wandelte. Das heißt hier nicht, dass Gott mit ihm ging, sondern Henoch ging mit Gott. Und das ist eine ganz, ganz positive Seite des christlichen Lebens. dass man seinen Weg mit Gott geht. Natürlich muss manchmal Gott auch mit uns gehen und manchmal sogar von einem falschen Weg wieder zurückziehen. Man sieht das ja bei Jakob, wo Jakob immer dachte, naja, ich muss Gott so ein bisschen nachhelfen. Und Jakob rannte immer so 20 Schritte voraus und Gott hinterher und zog den Jakob immer wieder zurück. Das war bildhaft zu sagen. Von Henoch war das Kennzeichen, dass er mit Gott wandelte. Das heißt, dass er eine ganz enge Beziehung zu Gott hatte. Und wir sehen den Lohn. Und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn weg. Dann kommt noch kurz Methuselah. Ich muss ihn kurz erwähnen. Es ist deswegen so interessant, die alle Tage Methuselahs waren 969 Jahre. Und Methuselah starb im Jahr der Sintflut. Er ist also nicht durch die Sintflut umgekommen, sondern er ist vor der Sintflut verstorben. Und dann haben wir die Geschichte von Noah, die wir jetzt hier gelesen haben. Und vielleicht mal ganz kurz hier ein solches Diagramm, das ist ja so ein klein wenig, das Alter der Menschen. Ja, in den Generationen nach Adam. Und man sieht, wie alt die Menschen damals geworden sind. Und dass dann irgendwann dieses Alter der Menschheit schlagartig nach unten ging, bis zu unserem heutigen Niveau. Ich werde da gleich noch einiges zu sagen, denn das Ganze wurde ausgelöst durch die Sintflut. Man sieht das hier noch, achso, es kommen die ganzen Namen noch dabei. So, man sieht das hier auch noch mal Jahre nach Adam. Man kann erkennen, wie alt die verschiedenen Personen geworden sind. Henoch ist natürlich sicherlich die Ausnahme, weil er vorher entrückt wurde. Methuselah und Lamech sind im Sintflutjahr kurz davor verstorben. Noah war derjenige, der durch die Sintflut hindurchging. Und anschließend sehen wir, wie das Alter der Menschheit kontinuierlich geringer wird. Wir gehen heute davon aus, dass das daran lag, dass dieser Wasserdampfgürtel abgeregnet worden ist. Ich werde da gleich noch einiges zu sagen, denn ganz so einfach, wie man das häufig liest, ist es sicherlich nicht. Aber es muss irgendein Ereignis gewesen sein, das auch jetzt biologisch dafür sorgte, dass die Menschheit nicht mehr so alt wurde. Man merkt aber, dass es noch einige Jahre nach der Flut gedauert hat, bis die Menschen ein Alter erreichten von uns heutzutage und sogar ein Jakob wurde noch 147 Jahre alt. Es hat noch 2-3 Generationen gedauert, bis das Alter wohl in unserem Bereich so 70, 80 im Durchschnitt angekommen war. Also scheinbar hat das etwas mit dieser Flut zu tun. Also man sieht das schön bei Kapitel 5 liest, da sieht man eben ganz deutlich das Alter, wie alt die Menschen geworden sind. Und daher kommt dann auch dieses Diagramm hier. So, bei der Sintflut an sich, wenn man den drei Kapiteln eine Überschrift geben würde, da würde man in Kapitel 6 sagen, die Ankündigung der Flut. In Kapitel 7 die Flut an sich. Und in Kapitel 8 das Ende der Flut. Und ich werde gleich anhand von ein paar Bildern auf die Frage Arche und Sintflut zu sprechen kommen. Ich möchte noch 1-2 Sachen vorweg schicken. Nämlich die erste Frage ist, wie lange hat Noah an der Arche gebaut? Die Frage ist, kann man nicht einfach beantworten. Wer jetzt schnell eine Zahl in den Raum wirft, der hat sich den Text nicht genau angeguckt. Ja, denn eine schnelle Antwort ist jetzt eine billige Antwort. Und eine billige Antwort ist meistens nicht unbedingt die richtige Antwort. Denn guck mal, Kapitel 5, Vers 32 sagt, und Noah war 500 Jahre alt. Und Noah zeugte Sem, Ham und Japhet. Und Noah, Kapitel 7, Vers 6, und Noah war 600 Jahre alt, als die Flut kam. Also liegen da scheinbar 100 Jahre zwischen. Und wenn er dann erst angefangen hat zu bauen, als seine Söhne noch ein bisschen älter war, dann hat er höchstens 50, 60 Jahre an der Arche gebaut. Wenn ich dagegen Kapitel 6, Vers 3 lese, mein Geist soll nicht ewig mit dem Menschen rechten, da er ja Fleisch ist und seine Tage seien 120 Jahre, dann hat man das Gefühl, dass Noah 120 Jahre an dieser Arche gebaut hat. Nun, für mich ist die Antwort klar, wenn ich mir den Text genau angucke, dass es tatsächlich 120 Jahre waren. Wenn jemand eine andere Übersetzung hat als die Elberfelder Übersetzung, dann wird auch dort sehr häufig übersetzt, dass die Menschen nur noch 120 Jahre alt werden sollen. Aber diese Aussage ist überhaupt nicht zu verstehen, wenn man denke noch einmal an dieses Diagramm hier. Wenn Gott das Noah hier angekündigt hätte, dann wäre das sogar fast 1000 Jahre danach noch nicht eingetreten. Denn Abraham wurde viel älter als 100 Jahre. Und ich sagte schon, Jakob wurde sogar 147 Jahre. Und im Psalm 90 lesen wir, dass das Alter der Menschen 70, wenn es hochkommt, 80 Jahre werden würde. Das heißt, diese Zahl hier in Vers 3 von Kapitel 6 kann nicht bedeuten, auch wenn einige Bibeln es so übersetzen und wenn es auch die Grammatik des Hebräischen es zulässt, dass der Mensch nur noch 120 Jahre alt werden sollte. Und dieser Vers kann nur bedeuten, dass Gott dem Menschen ab jetzt 120 Jahre Zeit lässt, bis die Sintflut kommt. Und dass in diesen 120 Jahren der Mensch hingewiesen wird auf dieses kommende Gericht. Hingewiesen worden ist durch die Ankündigung Gottes. Hingewiesen worden ist durch das Leben Noahs. Hingewiesen worden ist durch jeden einzelnen Hammerschlag, den Noah tat. Denn es heißt ja im ersten Petrusbrief, dass in dieser Zeitspanne die Langmut Gottes harrte. Und die Langmut Gottes harrte bedeutet natürlich, dass das ein riesiges Zeitintervall gewesen ist. Und allein diese Stelle im Neuen Testament zeigt mir schon, dass es sich hier um diese 120 Jahre handeln muss. Aber haben wir da nicht einen Widerspruch zwischen dem von Kapitel 5, Vers 32 und von Kapitel 7, Vers 6? Nein, den haben wir nicht. Denn, und das ist ganz wichtig, diese drei Kapitel der Sintflut sind nicht chronologisch, sondern sie sind in einer moralischen Reihenfolge. Hinzu kommt, dass der Hebräer keinen Unterschied hatte zwischen der Vergangenheitsform, also ich tat etwas, und zwischen der vollendeten Vergangenheitsform, ich hatte etwas getan, die also sogar vorzeitig ist. Und so müsste man theoretisch bei einigen Stellen die Vorvergangenheit einsetzen, und dann versteht man, dass das hier wirklich eine moralische Reihenfolge ist, dass zwischendurch verschiedene Dinge angeführt wird, weil Gott uns etwas damit sagen möchte. Eines der besten Beispiele, dass das so ist, haben wir im Lukas-Evangelium. Ich will einmal diesen Sprung machen, Lukas 1. Das auch nur kurz erwähnen. Lukas 1, Vers 2. So wie es uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, vortrefflichster Theophilus, der Reihe nach zu schreiben. Wenn man das Lukas-Evangelium liest, dann stellt man fest, dass es das am wenigsten chronologische Evangelium ist. Das Markus-Evangelium ist viel chronologischer. Wenn ich die Reihenfolge der Ereignisse haben möchte im Leben des Herrn Jesus, dann muss ich das Markus-Evangelium lesen. Natürlich hat das Lukas-Evangelium eine Reihenfolge, aber nicht eine zeitliche, sondern eine moralische. Wir sehen also, auch das bezeichnet Gott als der Reihe nach. Es ist eben nicht die Reihenfolge, wie wir es geschichtlich für richtig halten, sondern es ist die Geschichtsschreibung Gottes. Und die Geschichtsschreibung Gottes ist immer so, dass er gleichzeitig eine Botschaft damit für uns verbindet. Ihr habt das vielleicht gesehen im ersten Teil. Guck mal, da habe ich einiges gesagt zu diesen ersten 5, 6 Kapiteln. Und wer aufgepasst hat, der hat gemerkt, ich habe zum einen darüber erzählt, was tatsächlich damals geschehen ist. Ich habe zum anderen aber auch versucht zu zeigen, was für uns das heute geistlich von Bedeutung ist, was mir das persönlich zu sagen hat. Und ich habe drittens versucht, darauf hinzuweisen, dass wir dort auch Christus finden. Und es gibt sogar noch eine vierte Interpretationsmöglichkeit, nämlich der prophetische Aspekt. Das heißt, in so einer Begebenheit im Alten Testament, da habe ich zum einen Geschichte, Geschehnisse, die absolut wahr sind, die so aufgeschrieben worden sind, wie sie tatsächlich geschehen sind. Ich habe dann im Alten Testament ein Buch, das so aufgeschrieben ist, dass ich an jeder Stelle etwas für mich finde. Ich habe dann ein Buch, das so aufgeschrieben ist, dass ich zwischendurch immer was von Christus finde. Und ich habe dann gleichzeitig noch einen Text, der eine gewaltige prophetische Schau hat. Es kann jeder, der hier sitzt, versuchen, ein solches Werk zu schreiben. Wenn ein Mensch so etwas macht, dann wird es ein Werk voller Widersprüche sein. Dann wird es ein Werk sein, wo irgendwo diese roten Linien, diese roten Fäden unterbrochen werden müssen, weil das alles widersprüchlich wird. Aber das habe ich bei der Bibel eben nicht. Ich habe diese vier Seiten, alle auf einer Ebene, völlig harmonisch zueinander. Einer der stärksten Hinweise überhaupt, dass dieses Buch wirklich von Gott sein muss. Neben den prophetischen Voraussagen, die sich alle, die erfüllt sind, genauso erfüllt haben, wie Gott sie angekündigt hat. Man sieht an solchen Dingen, dass ich hier wirklich ein ganz besonderes Buch vor mir habe. Nämlich wirklich das Wort Gottes. Ja, wo Gott ganz persönlich durch zu uns Menschen sprechen möchte. Und so hat natürlich dieses Ganze hier auch eine moralische Bedeutung und deswegen ist es nicht zeitlich chronologisch. Wir haben also keine Widersprüche. Sondern Noah fing an zu bauen, da waren seine Söhne noch nicht geboren. 30 Jahre oder 20 Jahre, vielleicht als er 480 Jahre alt war. Und dann baute er, als seine Söhne geboren waren. Und dann baute er, als seine Söhne heranwuchsen. Und irgendwann hatten ihm seine Söhne geholfen. Und vielleicht hatte er sich auch andere Helfer genommen. Wir haben eben gesehen, dass Lamech noch lebte, Methuselah lebte noch. Da waren noch zig Menschen, die lebten. Die hätten ihm alle helfen können beim Bauen der Arche. Es steht nirgends, dass Noah das alles alleine machte. Nirgends. Er kann sich ohne weiteres Helfer hinzugeholt haben. Aber es ist für mich völlig klar, dass er tatsächlich 120 Jahre baute. Es ist klar. Aber die Antwort ist eben nicht einfach. Nun, wir wollen uns jetzt ein klein wenig mit dieser Sintflut beschäftigen. Und zwar, ich will mal irgendwo... So. Also, wir sprechen zuerst mal von dem Aussehen der Arche. Viele finden das natürlich jetzt sehr amüsant, das Bild. Ich habe es aus einer Kinderbibel fotografiert. So, und eins ist schon mal sicher, so sah das Boot nicht aus. Da könntest du nämlich ein riesiges Schild dran nageln, wegen Überfüllung geschlossen. Ja? Und manchmal siehst du Bilder, dann guckt die Giraffe aus dem Dach, geht ja gar nicht mehr anders. Die nehmen nicht das Krokodil und freut sich dann wahnsinnig über die saftige Speise. Also so sah es ganz sicherlich nicht aus. Also damit hat die Arche überhaupt nichts zu tun. Aber dass man überall solche Bilder sieht, das führt natürlich dazu, dass man denkt, es passt nicht alle Tiere in die Arche. Ja, das sollte man gut im Hinterkopf behalten. Ich bin davon überzeugt, dass alle Tiere in dieses Boot passten. Dann guck mal, die Arche war im Endeffekt ein kastenartiges Boot. Bitte?
Wieso weiß man das?
Das hebräische Wort, das dort. Also erstens weiß man das wegen der Maße. Habe ich das nächste Bild da? Na, Moment. Na, so, da geht's weiter. Also man weiß das zum einen von den Maßen der Arche, dass das also schon gewaltige Größen gewesen sind. Ungefähr 135, 150 Meter lang, 22 bis 25 Meter breit und irgendwas zwischen 13 bis 15 Meter hoch. Und man vermutet das aufgrund des hebräischen Wortes, was dort für Arche steht. Das findet man noch ein einziges Mal. Das ist das gleiche Wort, wie der Kasten in Mose gelegt worden ist. So, diese rein kastenartige Darstellung ist natürlich eine vereinfachte Darstellung. Wir wissen nicht, ob die Arche nicht abgerundet war. Wir wissen nicht, ob sie nicht irgendwo einen Windfang und ähnliche Dinge gehabt hat. Darüber sagt die Bibel nichts. Sondern wir haben lediglich die äußeren Maße der Arche. Und das scheint darauf zu schließen, dass sie kastenartig aussah. Ja, und deswegen komme ich eben darauf, dass wir, ich sag mal, ein kastenartiges Boot hatten. Aber ich will nochmal zurückgehen. Es gibt dann einige Dinge, und das müssen wir uns in Kapitel 6 einmal angucken, womit diese Arche beschrieben wird. Das erste ist, dass sie aus Gopherholz besteht. Wir wissen heutzutage nicht, was Gopherholz ist. Wir haben ja eine Holzart vor der Sintflut. Dieser Name taucht nie mehr wieder im Alten Testament auf. Wir finden ihn auch nicht bei irgendwelchen außerbiblischen Pflanzen oder Bäumen oder Verzeichnisse oder Hinweise. Dieser Name Gopherholz tritt nur hier bei der Arche auf. Ich denke, Gott will uns damit zeigen, dass es ein einzigartiges Holz gewesen ist, das damals zum Bau dieser Arche benutzt wurde. Das Holz an sich spricht ja sowieso von Menschheit. Es spricht von Menschsein. Der Herr sagt das selbst im Lukas-Evangelium, wenn er sich mit dem grünen Holz vergleicht, mit dem Holz, in dem Leben ist. Also das Holz, das spricht wirklich von dem Menschsein und ich denke hier bei der Arche von der Einzigartigkeit des Menschseins des Herrn Jesus. Denn dass die Arche ein Bild von Jesus Christus ist, das macht uns das Neue Testament klar. Die Menschen, die in der Arche waren, die waren gerettet vor dem Gericht. Die Menschen, die heute geborgen sind in Jesus Christus, sind ebenfalls gerettet vor dem Gericht. Der erste Petrusbrief macht diese Verknüpfung und sagt ganz klipp und klar, dass die Arche ein Bild von Jesus Christus ist und dass die Sintflut ein Bild von dem zukünftigen Gericht Gottes ist, was aber dann nicht in Form einer Wasserflut über diese Erde kommen wird, sondern so, wie es im Buch der Offenbarung beschrieben wird. Also sie bestand aus einem einzigartigen Holz. Dieses Holz, heißt es dann etwas weiter, musste von außen mit Harz verpicht werden. Was das für ein Harz ist, wissen wir ebenfalls nicht. Wir haben auch etwas später noch, in den anderen Kapiteln auch etwas von Harz gelesen. Das ist ein vollkommen anderes hebräisches Wort. Wir wissen nicht genau, ob es ein Baumharz ist oder ob es ein Erdharz ist. Das liegt völlig im Dunkeln. Wir wissen aber, dass der Ausdruck hier sehr interessant ist, denn der bedeutet so viel wie bedecken. Es ist also der gleiche Begriff, der auch in der Opfersprache benutzt wird. Das heißt, hier haben wir schon wieder ein Bild davon, dass wenn jemand in Jesus Christus geborgen sind, dass dann seine Sünden zugedeckt sind. Ja, dass Gott sie getan hat in die tiefsten Tiefen des Meeres und dass er ihrer nie mehr gedenken wird. Also man merkt, dass Gott hier auch bei der Wahl der Materialien irgendwie im Auge hat, dass das auch als Bild auf seinen Sohn hinpassen muss. Natürlich gab es damals ein Holz, das war tatsächlich Gopherholz. Es hieß auch so. Aber ich denke, Gott hat extra dafür gesorgt, dass es so hieß. Damit er es eben auch hier als Bild jetzt in dieser Arche einbauen kann. Und dass es eben dann auch dieses Harz gab, das man brauchte, um diese Arche damit zu verpichen. Das nächste interessante Wort, ich habe es gerade übersprungen, in Vers 14 ist der Ausdruck Kammer. Und dieser hebräische Ausdruck, der hier für Kammer steht, der wird sonst immer mit Nest übersetzt. Das heißt, das waren nicht nur einfache Kammern, wie sie in der Bibel sonst erwähnt werden, sondern es waren Orte der Geborgenheit, Orte, wo man Ruhe fand. Ja, das Nest, das spricht von Sicherheit, das spricht von Geborgenheit, das spricht davon, dass es dort eine Nahrungsaufnahme gibt. Und vielleicht bedeutete das sogar für die Tiere, dass die Tiere während der Sintflut in eine Art Winterschlaf gefallen sind und dass es deswegen auch für Noah viel einfacher war, diese Tiere ein Jahr oder etwas länger an Bord zu halten. Es ist jedenfalls ein außergewöhnlicher Ausdruck, der hier mit Kammer übersetzt wird. Der nächste Ausdruck, den wir auch nicht so richtig erklären können, ist in Vers 16, nämlich diese Lichtöffnung. Das heißt nämlich auf Hebräisch einfach nur Licht. Und es ist ein völlig anderer Ausdruck als der Ausdruck, der nachher für das Fenster benutzt wird, das Noah öffnete, um den Rahmen und die Taube hinausfliegen zu lassen. Vielleicht gab es in der Arche verschiedene Lichtöffnungen, dass das hier so eine Art Sammelbegriff ist. Vielleicht gab es wirklich eine Lichtöffnung, wo Noah auch mal gucken konnte, wie es draußen aussah. Und dass es dann eine riesige Lichtöffnung irgendwo oben im Dach gegeben hat. Aber natürlich so, dass das Wasser nicht reinregnen konnte. Also irgendwie muss sie noch überdacht gewesen sein. Aber wir brauchen natürlich eine solche Lichtöffnung oben, alleine schon wegen der Luftzirkulation. Ja, dass die verbrauchte Luft in so einem Kamineffekt rausgezogen werden kann und frische Luft kommt anschließend in die Arche hinein. Dann haben wir noch die Information, dass es 3 Stockwerke gab. Und zu guter Letzt, es gab in der Arche noch eine Tür. Und jeder, der in die Arche wollte, der musste durch diese Tür in die Arche. So, das Interessante ist, dass Noah alles selbst gemacht hat bei dem Bau dieser Arche, nur 2 Dinge nicht. Das eine habe ich eben schon gesagt. Das war das Aussuchen der Tiere. Und das zweite war das Schließen der Türe. Denn das war die unsicherste Stelle in der ganzen Arche. Weil alles war mit Harz verpicht, alles war dicht. Aber der Rahmen der Tür, der war vom Prinzip her undicht. Und so konnte Noah sicher sein, dass diese Türe wirklich dicht ist, weil Gott diese Tür verschlossen hat. Wenn man merkt, dass Gott alles tut, um diesem Noah auch Sicherheit zu geben für diese Reise mit diesem Boot. Und so hat Gott uns ja heutzutage auch Sicherheiten gegeben, dass wir sein Eigentum sind. Wir lernen im Neuen Testament, dass wir deswegen den Heiligen Geist besitzen. Eine Unterpfand, ich sag mal eine Art Anzahlung auf das, was noch kommen wird. Diese herrlichen Segnungen, die wir noch von Gott bekommen werden. Aber da hat er uns den Heiligen Geist als ein Siegel, als ein Unterpfand gegeben, als eine Bestätigung. Wir brauchen nicht unsicher zu sein. Wir können sicher sein, dass wir dieses Ziel erreichen werden. Und so sagt der Herr eben auch in Johannes 10, dass nichts und niemand sie aus seiner Hand rauben kann. Und niemand kann uns aus der Hand des Vaters rauben. Und er sagt dann noch, um es endgültig sicher zu machen, ich und der Vater sind eins. Wir sind also für ewig sichergestellt in Jesus Christus. Und das sehen wir hier schon bei der Arche, weil Gott diese Tür geschlossen hatte. Mehr wissen wir über dieses Boot nicht. So, kann also keiner nachbauen. Kann keiner nachbauen und verehren. Wir haben keine Informationen. Du kannst sogar die Stiftshütte nicht sauber nachbauen. Wo wir viel mehr Informationen über die Stiftshütte haben, ist das nicht das Thema. Aber wenn du alleine die Pfosten der Stiftshütte zählst, da weißt du nicht, ob die Eckpfosten doppelt gezählt werden oder nur einfach gezählt werden. Du bist nicht in der Lage, die Stiftshütte genau nachzubauen. Wir wissen aber, dass Mose von Gott ein Modell gezeigt bekam. Und dass er deswegen die Stiftshütte ganz genau bauen konnte. Mose hatte also viel mehr Informationen über die Stiftshütte, wie sie aussehen musste, als wir das haben aufgrund des biblischen Textes. Und genauso muss das hier bei Noah gewesen sein. Dass Gott dem Noah viel mehr Informationen gab, als die Informationen, die wir heutzutage aufgrund des biblischen Textes haben. Wir sind also nicht in der Lage, die Arche 100% nachzubauen. Wir haben lediglich noch ihre äußeren Maße und ich will mal sagen, wirklich ihre äußersten Begrenzungen. Das war das Bild mit der Tür. Nämlich eine Länge von über 150 Meter oder um 150 Meter. Das Problem ist, wir wissen ja nicht, wie lang eine Elle ist. Also erstens hatten die Völker verschieden lange Ellen. Außerdem gab es in jedem Volk 2 verschiedene Ellen. Nämlich die Elle des einfachen Mannes und die Elle des Königs. Und es ist natürlich klar, dass die Elle des Königs größer war. Wohl dann bekannte für eine Elle auch mehr. Völlig einfach. So einfach war das damals. Und ja, so war das. So, wir wissen also überhaupt nicht genau, welche Elle hier angelegt wird. Es können 55 cm sein, es können 45 cm sein. Meistens rechnet man mit 50, liegt in der Mitte und kann man auch leicht damit rechnen. Aber wenn es um die Größe des Bootes geht, dann haben wir einfach mal hier mit 45 cm gerechnet. Das heißt, wir haben die kleinste Größe und dann auch das kleinste Ladevolumen. Wir sind also jetzt bei unseren Berechnungen, ob alle Tiere in die Arche passten, auf der sicheren Seite. Denn wir rechnen ja mit den kleinsten Längenverhältnissen, die möglich sind, wenn ich die kleinste Ellenlänge als Grundlage nehme. Ist schon gewaltig. Ladefläche 9000 Quadratmeter, Ladevolumen 40.000 Kubikmeter. Entspricht also einer Kapazität, einer Ladefläche von 280 Güterwaggons und einem Ladevolumen von 550 Güterwaggons. Das ist unvorstellbar viel. Das darf man eins nicht vergessen. Die meisten Tiere sind viel kleiner als ein Lamm. Meine Noah hat ja Jungtiere mitgenommen. Also kein Altersheim. Ja. Die sollten ja noch zeugungsfähig sein und alles. Ich meine, dessen muss man sich mal klar sein. Er hat also Jungtiere mitgenommen, die zeugungsfähig waren. Und Jungtiere sind meistens kleiner als die ausgewachsenen Tiere. So, das heißt, wir können wirklich davon ausgehen, dass die meisten Tiere, die er mit hatte, erheblich kleiner waren als ein Lamm. Und wenn man jetzt noch die unzählbar vielen Insekten nimmt, die sind oft kleiner als ein 2-Euro-Stück. Also es war wirklich sehr, sehr viel Platz in diesem Boot für alle Tiere. Wie viele Tiere gibt es überhaupt? Ungefähr 3.700 Säugetierarten. Ungefähr 9.000 Vögel. 6.500 Reptilien. 2.500 Amphibien. Fische sind nicht so wichtig, die waren ja nicht an Bord. Noah hatte ja kein Aquarium, sondern sollte die Tiere mitnehmen, die an Land lebten oder in der Luft. Also man merkt, es liegt alles so irgendwo im Bereich, so zwischen 10.000 bis 20.000. Ausnahme sind natürlich die Gliederfüßer, unter anderem, also wozu auch die Insekten gehören, von ungefähr 1 Million Arten. Also insgesamt kommen wir auf 1,25 Millionen Arten. So, jetzt können wir so ein bisschen die Fische und die Wassertiere abziehen. Kommen wir immer noch auf weit über 1 Million Tierarten. Das Ganze mal 2, einige mal 7. Es war schon ganz schön voll in diesem Boot. Das darf man nicht vergessen. Nun, wir haben einen Begriff noch nicht geklärt. Auch nicht im ersten Teil des Vortrags. Nämlich, was ist eine Art? Es gibt ja heute den biologischen Artbegriff. Darunter versteht man Tiere, die sich in freier Wildbahn kreuzen und gleichzeitig und sogar dann Nachkommen bekommen, die auch noch fruchtbar sind. Das ist der biologische Artbegriff. Der ist aber sehr, sehr schwammig. Zum Beispiel, es gibt den weißen und den schwarzen Holunder. Die kreuzen sich in freier Wildbahn nicht. Das liegt daran, dass sie zu verschiedenen Jahreszeiten blühen. Sie haben gar keine Möglichkeit, dass sie sich kreuzen können. Wenn ich dagegen Laborexperimente mitmache mit den Samen, dann lassen sie sich kreuzen. Oder ich kann den Bachnelkenwurz nehmen und den normalen Nelkenwurz. In freier Wildbahn kreuzen die sich nicht. Es ist völlig klar, der Bachnelkenwurz lebt am Bach. Der andere Nelkenwurz dort, wo es trocken ist. In der Regel 2 verschiedene Lebensräume. Sie haben keine Möglichkeit, sich zu kreuzen. Wenn ich es dagegen im Labor mache, funktioniert es. Sind es verschiedene Arten? Nach Ansicht der Vertreter der Evolutionslehre, ja. Sie brauchen das auch, damit sie leichter Evolution erklären können. Aber man sieht jetzt, wie unsauber das ist. Denn man kann zu den Hunden gehen. Und da reden wir interessanter nur von 340 verschiedenen Hunderassen. Glaubt denn wirklich jeder hier, dass sich alle Hunderassen, die es gibt, in freier Wildbahn untereinander kreuzen? Ja, eine deutsche Dogge mit ungefähr 1 Meter Schulterhöhe. Und der kleinste Hund, den ich kenne, ich vergesse den Namen immer wieder, der ist, wenn er auf seinen Hinterbeinen steht, so groß wie eine Cola-Dose. Glaubt ihr im Ernst, weil die kreuzen sich in freier Wildbahn? Die Dogge wird den Kleinen höchstens fressen, aber mehr auch nicht. Und trotzdem sagen wir, es sind verschiedene Rassen. Man merkt, wie schwammig dieser Begriff in der Biologie benutzt wird. Wir dagegen würden bei dem Begriff Art viel lieber von einer Schöpfungsgruppe reden. Und dazu gehören dann nicht nur die verschiedenen Rassen, sondern dazu gehören dann eben auch noch die Tiere, die zu einer entsprechenden Familie gehören. Also wir würden von der hundeartigen Familie ausgehen. Und da zählt dann zum Beispiel auch noch der Fuchs mit zu und einige weitere Tiere. Und wenn wir solche Schöpfungsgruppen haben, dann brauchen wir erheblich weniger Tiere, die in die Arche mussten. Wenn wir also von solchen Gattungen oder Familien ausgehen, dann brauchte er zum Beispiel nur 8.000 oder 9.000 mal 2 in die Arche zu nehmen. Wenn wir davon ausgehen, dass Schöpfungsgruppen vielleicht Familien sind, dann reichten sogar 1.000, 2.000 Tiere. Also ich persönlich gehe davon aus, dass Noah irgendetwas zwischen 9 bis 2.000 Tiere in die Arche nehmen musste. Und so viel Platz war auf alle Fälle in der Arche. Wie komme ich darauf zu behaupten, dass der biblische Artbegriff etwas anderes meint? Nun, zum einen gibt es in der Bibel 2 verschiedene Begriffe für Art. Einmal bezeichnet es Tiere, die sich untereinander kreuzen können. Wir würden sie vielleicht als Rasse bezeichnen. Und dann werden damit aber auch Gruppen gemeint, die untereinander überhaupt nicht kreuzbar sind, weil sie völlig voneinander verschieden sind. Und das ist der Begriff, wie er in 1. Mose 1 benutzt wird. Und interessanterweise auch bei der Arche. Denn Noah musste die Tiere nach ihrer Art mitnehmen. Und jetzt zeige ich noch einen Punkt, woran man sehen kann, dass es damals nicht Hunderttausende von Tierrassen gab. Und das ist noch einmal, wenn wir zurückgehen nach 1. Mose 2. Das ist ein ganz interessanter Vers in einem völlig anderen Zusammenhang. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Jetzt stell dir mal vor, was das für Adam für ein Stress gewesen wäre, wenn da 50.000 Tierrassen zu ihm angekommen wären. Das wäre völlig unmöglich gewesen. Man sieht also schon, dass die Anzahl der Tiere hier tatsächlich begrenzt war. Wir sehen daran, dass wirklich mit Art Schöpfungsgruppen gemeint sein müssen. Und dass es sich deswegen gar nicht um so viele verschiedene Tiere handelte. Das heißt, die Tiere an sich, die hatten eine gewaltige genetische Information in sich. Und nach dem Sündenfall und nach der Sintflut, als es überall verschiedene Klimagebiete auf der Erde gab, da nutzte ihnen das. Und da konnten sie das zu ihrem Überlebensvorteil einsetzen. Und dann bildeten sich da die verschiedenen Rassen raus. Wir beobachten so etwas zum Beispiel noch heute. Der Biologe spricht von der sogenannten Plastizität. Ich muss da 2 Beispiele bringen. Das eine ist der Wasserfloh, so ein Krebs. In der Regel hat er keinen Dorn, um sich zu verteidigen. Wenn der aber merkt, dass Fressfeinde kommen, dann verändert sich seine chemische Umgebung wegen des Stoffwechsels der Fressfeinde. Und dann braucht er 2 bis 3 Tage, dann wächst ihm am Kopf ein Horn und am Hinterteil ein Stachel. Das heißt, er ist nicht mehr genießbar für seine Feinde. Das ist die sogenannte Plastizität, das heißt, dass Veränderung oder das Verändern im Aussehen noch zu Lebzeiten. Und ich bringe Ihnen ein weiteres Beispiel, das kennen Sie alle. Jeder, der einen Garten hat, der kennt das. Wenn man anfängt zu mähen und da sind Löwenzahn ist da drauf, dann wächst er so 40, 50 Zentimeter hoch, dass wirklich jeder sieht, da ist das Unkraut auch. Dann gehst du mit dem Mäher da drüber und dann wächst der Löwenzahn wieder nach, aber höchstens noch 2 Zentimeter hoch. Das ist genetische Plastizität. Der besitzt diese Information und durch Umweltreize kann er sie plötzlich zum Vorschein bringen. Und wenn man den jetzt ein paar Wochen in Ruhe lässt, dann wächst er wieder höher. Und kommst du mit dem Mäher drüber, bleibt er wieder unten. Und das ist schon eine ganz interessante Sache. Und das spricht alles dafür, dass wir hier tatsächlich Schöpfungsgruppen haben und dass Noah gar nicht so viele Tiere mit an Bord nehmen musste. Da muss man sich fragen, war die Arche nicht viel zu groß? Doch, sie war viel zu groß. Ja, man muss ja noch Nahrungsmittel mitnehmen. Natürlich musste man noch Nahrungsmittel mitnehmen. Aber weißt du, warum ich glaube, dass Gott ein viel zu großes Boot bauen ließ, damit kein Mensch damals eine Entschuldigung bei Gott hatte? Keiner von den Menschen konnte zu Gott sagen, Gott, ich wäre gerne in die Arche gekommen, aber das Ding war ja voll. Da war ja gar kein Platz mehr für mich. Niemand konnte mit dieser Entschuldigung zu Gott kommen. Die Arche war groß genug, dass viel mehr als 8 Menschen in dieses Boot hätten hineingehen können. Aber sie haben nicht gewollt. Es lag also nicht an Gott. Es lag nicht an der Größe der Arche. Es lag daran, dass die Menschen dieses Gnadenangebot Gottes nicht wollten. Dieses Boot war groß genug und deswegen bauten sie ein so großes Boot. Und so ist es heute ganz genauso. Das Neue Testament sagt uns, dass Jesus Christus gestorben ist im Blick auf alle Menschen. Jeder Mensch kann kommen. Niemand kann später einmal vor Gott sagen, naja Gott, für mich war in deinem Werk kein Platz. Nein, sagte Gott, es war groß genug für jeden. Aber dann heißt es, dass Jesus Christus gestorben ist als Stellvertreter für viele, für diejenigen, die auch gekommen sind. Und genau das sehe ich bei der Arche. Die Arche war groß genug. Es hätte jeder kommen können. Aber die meisten haben nicht gewollt. Und deswegen waren nur 8 Menschen in diesem Boot. Es lag also nicht an Gott. Es lag an den Menschen. Nun, Noah hat damals keine Eier mitgenommen. Hat mir mal so ein super schlauer Schüler im Museum gesagt, naja, alles kein Problem, der hat Eier mitgenommen. Stell dir mal den armen Noah vor, du hebst ein Ei hoch, guckst es dir von außen an, okay, Männchen. Hebst das nächste Ei hoch, auch, okay, nächste Weibchen, super. Und dann stell dir mal den armen Noah vor nach der Sintflut, dann kann er 40.000 Eier ausbrüten. Also eins ist sicher, Noah hat keine Eier mitgenommen. Und das zweite ist, Noah war auch nicht der erste Cowboy der Weltgeschichte, der versucht hat, die Tiere einzufangen. Dann hätte er die Lahmen bekommen, hätte die Schwachen bekommen, hätte vielleicht die ältesten Tiere bekommen. Und ich sagte eben schon, Gott hat die Tiere ausgesucht. Und Gott hat die Tiere zur Arche geschickt. Ich kann nicht erklären, wie Gott das gemacht hat. Das ist für mich ein Wunder. Vielleicht ein Instinkt, den die Tiere hatten. Dass die Tiere aufgrund ihres Instinktes dort zur Arche geflohen sind. Weißt du, da war ja diese schreckliche Flutkatastrophe vor ein paar Jahren mal, Ende eines Jahres. In Asien. Wo ja Zehntausende von Menschen umgekommen sind. Und ich war ein Jahr später in so einem Nationalpark und habe ich da mit einem Mann von diesem Park gesprochen und die waren völlig erstaunt. Die haben in diesen Parks nicht ein einziges totes, größeres Tier gefunden. Nicht ein Elefant. Nicht mal eine Maus. Die haben es alle geschafft, vorher aufgrund ihres Instinkts zu fliehen. Ist ein riesiges Rätsel, warum die Tiere das geschafft haben und der Mensch nicht. Vielleicht ist das noch eine Folge von dem, was hier passiert ist, dass Gott diese Tiere zur Arche schickte, dass er diesen Instinkt dieser Tiere ausnutzte oder ihnen gegeben hat und dass sie deswegen zur Arche kamen. Noch einmal, ich weiß nicht wie. Jetzt sagen welche, naja, wie schafft das so ein Känguru, weil eben durch den Ozean von Australien bis irgendwo zum Mittelpunkt der Welt, wo die Arche stand. Ich habe eben schon gesagt, dass die Erde damals völlig anders aussah. Wir hatten eine zusammenhängende Landmasse. Sie hätten also einfach nur Landflächen überbrücken müssen. Aber ich kann einfach nur sagen, wie Gott es gemacht hat. Ich weiß es einfach nicht. Gott tat es, Sie kam paarweise zu Noah in die Arche. Noah guckte mehr oder weniger einfach nur zu, wie die Tiere reinkamen. Und wenn da irgendwas um 10.000 Tiere ankommen, Noah hat eine Woche Zeit, seine ganze Familie hilft, ist es überhaupt kein Problem, diese Tiere in dieser Zeit in der ganzen Arche zu verteilen. Auch das ist naturwissenschaftlich ohne weiteres möglich. So, ich kann natürlich hier nicht beweisen, dass es naturwissenschaftlich beweisen, dass es eine Arche gab. Ich kann auch nicht naturwissenschaftlich beweisen, dass es tatsächlich eine Sintflut gab. Aber ich kann zeigen, dass Arche und Sintflut und all diese Dinge der Naturwissenschaft nicht entgegenstehen. Es ist nicht so, dass die Naturwissenschaft Gott begraben hat, sondern es gibt einzelne Naturwissenschaftler, die Gott begraben haben. Und das ist ein riesiger Unterschied. Die Sintflut, ganz wichtige Frage, global oder lokal. Damit kommen wir auch jetzt wieder zu einzelnen Stellen aus dem Text. Ich kann die jetzt aus Zeitgründen nicht alle lesen. Das muss man wirklich mal zu Hause Kapitel 5 bis 7 in aller Ruhe lesen. Erstens, warum sollte Noah ein riesiges Boot bauen, wenn die Sintflut nur lokal gewesen wäre? Was willst du mit so einem monsterartigen Boot, wenn irgendwo, was weiß ich, die halbe Erde überschwemmt ist? Die Tiere haben doch genug Zeit zu fliehen. So ein Vogel, die können zum Teil 1000 Kilometer am Stück zurücklegen, so ein Albatros, ohne irgendeine Pause zu machen. Die hätten ohne weiteres fliehen können. Auch die Landtiere hätten genug Zeit gehabt, bis alles unter Wasser war. Also allein die Notwendigkeit, ein so riesiges Boot zu bauen, zeigt ganz klar, dass die Flut auf der ganzen Erde gewesen sein muss. Der nächste Punkt ist, dass die höchsten Berggipfel bedeckt waren. Ja, wenn die höchsten Berggipfel bedeckt sind, dann ist nun mal die ganze Erde unter Wasser. Und wenn nur einer der höchsten Berge unter Wasser ist, dann ist von ein paar Bergspitzen abgesehen immer noch die ganze Erde unter Wasser. Das heißt, der biblische Bericht ist völlig eindeutig. Alle Landtiere und Menschen sollten in der Sintflut umkommen. Wie wäre das möglich gewesen, wenn sie nur lokal gewesen wäre? Und Gott versprach, nie mehr die Erde durch eine solche Flut zu zerstören. Wir haben das gelesen. Wenn jetzt jemand sagt, die Sintflut war nur global, also örtlich, dann macht er Gott zu einem Lügner. Denn wie viele Flutkatastrophen haben wir heute in einem sehr beengten Raum? Also auch das zeigt uns alles ganz klar, es handelt sich um eine weltumspannende Flut. Also es wäre für mich ein noch größeres Wunder, wenn ich sage, die höchsten Bergspitzen waren mit Wasser bedeckt, aber die Flut war nur global. Da müsste man erklären, wie eine solche senkrecht stehende Wassermasse sich stabilisiert. Das ist sicherlich eine hochinteressante Forschungsaufgabe. Das ist meiner Ansicht nach, ja, wenn man es tief friert, aber sonst völlig unmöglich. Also man muss überlegen, was man sagt, wenn man sagt, es war nur eine örtlich begrenzte Flut, dann habe ich solche Probleme und mit denen kommt man natürlich dann überhaupt nicht mehr klar. Also alles, was wir in der Bibel finden, spricht für eine weltumspannende Flut. Das Wasser steigt 40 Tage. 110 Tage ist alles mit Wasser bedeckt und 220 Tage braucht das Wasser, um zu sinken. Und da müssen wir noch mal kurz in den biblischen Text gehen, in Kapitel 7, Vers 11. Im zweiten Monat, am 17. Tag des Monats, an diesem Tag, brachen auf alle Quellen der großen Tiefe und die Fenster des Himmels öffneten sich. Man achte auf die Reihenfolge. Gott spricht zuerst von den Quellen der großen Tiefe und dann von den Fenstern des Himmels. Und damit komme ich auf diese Wasserdampfhülle zu sprechen, was einige Leute sagen, was eben entstanden ist, als man die Wasser von den Wassern trennte in der Schöpfungswoche. Natürlich kann es sein, dass eine solche Wasserdampfhülle tatsächlich entstanden ist. Aber sie kann höchstens 20 cm dick sein. Denn wenn wir sie dicker machen, kommt das Sonnenlicht nicht mehr richtig durch. Und wir haben dann riesige Probleme mit ganz anderen Dingen, nämlich wie Pflanzen überhaupt noch auf der Erde vernünftig leben konnten. Von mir aus machst du sie einen Meter dick, aber dann ist wirklich irgendwann Schluss. Denn diffuses Wasser, man sieht das bei Wolken, lässt einfach Sonnenlicht nicht durch. Und wenn sie nur so dick ist und du lässt sie abregnen, dann wäre das auf der Erde nicht sehr viel Wasser. Und es würde sicherlich nicht reichen, um die damals bestehende Erde unter Wasser zu setzen. So, ich glaube schon, dass es eine solche Wasserdampfhülle gab. Aber vielleicht nur in Form eines Wasserdampfgürtels. Und ich glaube auch, dass dieses Wasser, was dort abgeregnet ist, nur einen Teil des Wassers ausmachte, was die ganze Erde bedeckte. Denn es heißt nun mal zuerst, und alle Quellen der großen Tiefe öffneten sich. Das heißt, das meiste Wasser, das über diese Erde kam, war Wasser, was aus den Tiefen der Erde hervorkam. Und wahrscheinlich ist das Wasser in diese Tiefen der Erde gekommen, als Gott das Land vom Wasser trennte. Ja, das ging ja nur so, indem Gott entweder Wasser abfließen ließ, irgendwo in die Erde rein, oder indem er die Kontinente anhob. Anders geht es ja nicht, wenn ich Wasser vom Land trennen möchte. Und dadurch, und da so verstehe ich diesen Text und andere auch, dass das Wasser also in die Erde reingelaufen ist und dass das Ganze hier, als diese Sintflut kam, wieder herausgebrochen ist. Und dass dann eben dadurch auch die Kontinente anfingen, auseinander zu brechen und zu dem geworden sind, was wir heute eben beobachten. Ich kann das natürlich nicht beweisen, aber es ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Und es ist schon interessant, dass die Quellen der großen Tiefe zuerst erwähnt werden und dann, dass erst dann die Rede von dem Regen ist, der auf diese Erde stürzte. So, das heißt also, wir haben zwei verschiedene Möglichkeiten, wo dieses Wasser herkam. Als dann endlich die Sintflut zu Ende war und Noah irgendwo auf dieser Erde landete, dann heißt es im Gebirge Ararat. Und damit kommen wir zum nächsten großen Problem, Kapitel 8, Vers 4. Und im siebten Monat, am 17. Tag des Monats, ruhte die Arche auf dem Gebirge Ararat. Und viele behaupten, das wäre der Ararat in der heutigen Türkei. Und dann gibt es tatsächlich welche, die sagen, sie wären dort oben gewesen und hätten auch Holzreste und so weiter gefunden. So, wenn man diese Holzreste sehen möchte, bekommt man sie in der Regel nicht zu Gesicht. Wenn man fragt, wo sie denn gefunden worden sind, bekommt man auch keine vernünftigen GPS-Koordinaten, um so etwas auch zu finden. So, jetzt war ich selbst einmal auf diesem Berg und außer Eis habe ich da gar nichts gesehen. Nichts an Holz. Und außerdem, wenn man ein Stück Holz findet, ist das noch lange nicht der Beweis, dass es von der Arche stammt. Es sei denn, du hast eine Planke, wo draufsteht, was weiß ich, made by Noah. Okay? Also wenn jemand das findet, glaube ich es. Aber ich glaube, das wird es nie geben. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich bin sogar davon überzeugt, dass Gott gar nicht möchte, dass wir irgendwas von der Arche finden. Man denke nur an die eherne Schlange, die damals während der Wüstenreise aufgerichtet worden ist, wo diejenigen geheilt wurden, die dort zu dieser Schlange guckten, die auf dieser Stange aufgerichtet war. Nicht, weil irgendwas Mystisches von dieser Bronzeschlange ausging, sondern weil sie gehorsam waren, Gottes Wort gegenüber, wurden sie geheilt. Was hat man nachher mit der Schlange gemacht? Die hat man mehr verehrt und angebetet als Gott, bis Gott sie im Buch der Könige vernichten ließ. Und genauso wäre das auch bei einem solchen Stück Holz. Ja, das würden die Menschen mehr verehren als unseren großen Heiland Gott. Und darum bin ich davon überzeugt, will Gott überhaupt nicht, dass man irgendetwas davon findet. Und wir haben auch keinen einzigen Hinweis hier, dass die Arche heute noch da steht. Jetzt kommt der nächste Punkt. Der Berg Ararat steht eigentlich in der geologisch absolut falschen Schicht. Ja, wenn das die Schicht wäre, wo die Sintflut gewesen ist, dann können wir viele Dinge überhaupt nicht erklären. Und das ist das Nächste, was gegen diesen Berg spricht. So, es gibt noch einen Berg, der ist etwas 100 Kilometer weiter südwestlich von ihm. Der kann es genauso gewesen sein. Ich will jetzt nicht diesen Punkt hier diskutieren, welcher Berg der wahrscheinlichste ist. Gott lässt es offen. Denn guck mal, lies den Text genau. Gott sagt, sie ruhte die Eiche auf dem Gebirge Ararat. überhaupt nicht auf dem Berg Ararat. Gott verrät uns gar nicht die Bergspitze. Es kann also irgendwo in einem riesigen Gebiet gewesen sein. Man sieht an dieser Stelle schon, dass Gott das absolut offen lässt. Und wir wissen nicht, ob dieser Ararat der heutige Ararat ist. Wir wissen nicht, wo die Arche ist. Und ich sage es nochmal, ich bin davon überzeugt, dass Gott das auch gar nicht will. Man sieht nachher, dass Gott, dass Noah die zwei Vögel rauslässt, zuerst den Raben, dann die Taube. Der Rabe kam nicht wieder, ein Aasfresser, der auf irgendwelchen Kadavern sich niederlassen konnte. Die Taube kam beim ersten Mal zurück, er hat sie ein weiteres Mal rausgelassen, er ließ die Taube wieder raus und dann kam sie zu ihm zurück mit einem abgerissenen Olivenblatt in seinem Schnabel. Und dann sah Noah, dass wirklich langsam alles trocken wurde. Er ließ die Taube ein drittes Mal raus und sie kam dann nicht mehr wieder zurück. Dieses Olivenblatt, ein grünes Olivenblatt, ein abgerissenes, es spricht davon, dass es wieder Leben gab, obwohl überall der Tod gewesen ist. Obwohl überall das Gericht Gottes wütete, gab es doch wieder Leben. Das überspringe ich jetzt. Ach ja, das ist das hier. Gut. Kommen wir kurz noch zu den beiden letzten Kapiteln, Kapitel 10 und Kapitel 11. In Kapitel 10 haben wir dann diese Völkertafel und wieder fängt es ein mit diesem einleitenden Satz und dies sind die Geschlechter der Söhne Noahs. Und dann werden uns dort viele, viele Völker aufgezählt. Einige können wir heute tatsächlich noch identifizieren. Bei anderen ist das völlig unbekannt, von welchen Völkern sie Vorfahren sind oder welche Völker ihre Nachfahren sind. Aber zwei Personen werden uns etwas näher beschrieben. Und das eine ist Nimrod in Vers 8, ein Sohn Hams. Nimrod fing an, ein Gewaltiger zu sein auf der Erde. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Darum sagt man, wie Nimrod, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Und der Anfang seines Reiches war Babel und Erech und Akkad und Kalne im Land Sinea. Von diesem Land zog er aus nach Assur und baute Ninive und Rechobot hier. Es werden zwei Städte erwähnt, die in der Bibel immer einen negativen Beigeschmack haben. Das eine ist die Stadt Babel, wir sehen sie gleich noch bei dem Turmbau zu Babel, und das andere, das ist Ninive. Ninive wissen wir schon, dass Jona dahin geschickt worden ist, um das Gericht über diese Stadt zu verkünden. Aber dass die Menschen dieser Stadt Buße taten. Aber unter Nahum, ein paar Jahre später, war der Zustand dieser Stadt wieder entsetzlich geworden. Und es kam das Gericht Gottes. Und wir haben auch eine Stelle in Zephania, ich glaube Zephania 3, Vers 8, wo auch noch einmal Ninive beschrieben wird. Ninive ist ebenfalls ein Bild des Hochmuts. Aber ich sage nicht des religiösen Hochmuts, sondern mehr des menschlichen Hochmuts. Und ein Hochmütiger kann vor Gott nicht bestehen. Und so ist es verständlich, dass Gott sein Gericht über diese Stadt ausspricht. Man merkt aber, dass dieser Nimrod hier der Gründer dieser beiden Städte gewesen ist. Dieser Stadt Ninive, die ein Bild des menschlichen Hochmuts ist, aber auch gleichzeitig dieser Stadt Babel, die später auch ein Bild ja, von geistlichem Hochmut ist. Eben auch von geistlicher, moralischer Sünde, die dort praktiziert worden ist. Und es ist schon erstaunlich, dass das in dieser Völkertafel so ausführlich behandelt wird. Übrigens, diese Städte, die hier stehen, die gab es tatsächlich. Babel weiß jeder, Ninive auch. So eine Stadt Erech, wird man sich fragen, wo es die gibt. Schluck hier. Ich habe Glück gehabt. Also dieses Erech gab es hier tatsächlich. Das Interessante war aber, dass diese Stadt sehr früh erobert worden ist. Man hat aber Keilschrift in Schriften, und ich habe selbst eine im Museum, wo diese Stadt Erech erwähnt wird. Und zwar aus der Zeit um 2000 vor Christus. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn es Es gibt ja Leute, die behaupten, die fünf Bücher Mose sind erst um 400 vor Christus geschrieben worden. Da muss man sich mal vorstellen, wo Herr Mose 1600 Jahre nach der Zerstörung von Erech noch wusste, dass es diese Stadt mal gab. Völlig unwahrscheinlich. Da gab ja keine Videoaufzeichnung oder was weiß ich alles. Alleine, dass diese Städte, die in der Völkertafel erwähnt werden, dass die alle tatsächlich mal existierten, was archäologisch nachgewiesen ist, das zeigt, dass die fünf Bücher Mose tatsächlich alt sein müssen. Dass sie wirklich um 1500 vor Christus geschrieben sein müssen und nicht erst irgendwann nachexilisch, wie das Bibelkritiker heutzutage oft behauptet. Der nächste Name, der hier noch eine nähere Beschreibung bekommt, das ist Peleg. Und zwar geht es jetzt um die Nachkommen Sems. Und die Nachkommen Sems, das ist dann eben, da komme ich gleich zu, machen wir erstmal Peleg, Vers 25. Über diesem Heber wurden zwei Söhne geboren, der Name des einen war Peleg. Denn in seinen Tagen wurde die Erde geteilt. Einige haben in ihrem Text stehen, wurden die Völker auf der Erde verteilt. Aber dieses hebräische Wort, was hier benutzt wird, bezieht sich immer auf Landmassen. Und so kann das sein, dass wir hier einen Hinweis dafür finden, dass die Kontinente auseinandergebrochen sind, dass dieser eine Urkontinent, das Trockene aus 1. Mose 1, dass das aufgrund der Sintflut zerbrochen ist in verschiedene Stücke, zum Beispiel Australien, amerikanische Platte und so weiter. Und dass eben in den Tagen Pelegs diese katastrophales Zerbrechen dieses Urkontinents seinen Höhepunkt hatte. Nicht, dass das erst in den Tagen Pelegs begann, aber dass das dort vielleicht die massivste Erscheinung war und dass das langsam wieder abnahm. Und auch heute bewegen sich die Kontinente voneinander weg oder aufeinander zu, je nachdem, wo man steht. Also wenn jetzt jemand nach Island fährt, da kannst du dich in einen Graben reinsetzen. Und du kannst dich an die eine Wand andübeln lassen oder die andere. Und wenn du ein Jahr wartest, bist du 7 Zentimeter länger. Denn so weit bewegt sich dieser Grabenbruch jedes Jahr auseinander. Weil die Kontinentalplatten sich dort voneinander wegbewegen. Und da kannst du es am eigenen Leib erfahren, dass die Kontinente sich noch heutzutage bewegen. Also, die Erde ist noch lange nicht zur Ruhe gekommen. Etwas, was ausgelöst worden ist zur Zeit der Sintflut. Und vielleicht ist Peleg ein Hinweis darauf, dass das zu seiner Zeit wirklich am stärksten gewesen ist. Nun, wenn wir noch ganz kurz nach Kapitel 11 kommen, dann sehen wir zu Beginn von Kapitel 11, dass die ganze Erde eine Sprache und dieselben Worte hatte. Also sie hatten dieselben Buchstaben, dieselbe Grammatik, aber auch dieselben Bedeutungen. Davon sehen wir heute nichts mehr. Aber wir können tatsächlich viele, viele Sprachen auf wenige Grundsprachen zurückführen. Zum Beispiel kann man zeigen, dass unser lateinisches Alphabet verwandt ist mit der Keilschrift. Glaubt mir, vielleicht ist auf den ersten Blick keiner, aber es ist tatsächlich so. Und das zeigt eben, dass tatsächlich diese Schriften und diese Sprachen, dass sie mal von einer einzigen Sprache ausgingen als Basis. Und dann sind da verschiedene Sprachfamilien durch entstanden. Und wir wissen auch, dass die Sprachen früher sehr kompliziert gewesen sind. Wer Latein gelernt hat, der durfte noch 6 Fälle lernen. Die hatten früher sogar zum Teil bei den Akkadiern 10. Wir haben heute offiziell 4. Die meisten brauchen nur 3. Es wird also immer einfacher. Ja? Also, man merkt nicht, dass da irgendwo eine Höherentwicklung bei Sprache passiert. Wir haben doch heutzutage fast keine neuen Wörter mehr. Wann werden schon mal Wörter neu geschaffen in der heutigen Zeit? Wir leihen uns Wörter aus anderen Sprachen und wir deutschen sie ein. Weil wir so ein Wort wie Handy, ja, würde kein Amerikaner sagen. Aber dann nimmt man so ein englisches Wort und deutscht das dann ein, aber dass wirklich Wörter neu erfunden werden, das haben wir doch gar nicht mehr. Und wie intelligent muss ein Adam gewesen sein, wenn er jedem Tier, das zu ihm kam, einen Namen geben konnte? Ein Name bedeutet, ich sehe Eigenschaften des Tieres und ich beschreibe sie in dem Namen. Also wir beobachten bei Sprache überhaupt keine Evolution. Wir beobachten eher das Gegenteil, dass es immer einfacher wird. Und sie hatten hier, das deckt sich gut, aber was hier steht, sie hatten eine Sprache. Aber das Ganze, das führte nicht dazu, dass sie gottesfürchtig wurden. Wir sind hier nach der Sintflut. Sie hatten nichts und gar nichts gelernt durch diese Flut. Sie wurden hochmütig, wohlan, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den Himmel reicht. Und machen wir uns einen Namen, dass wir nicht zerstreut werden über die ganze Erde. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Aber wenn jemand niedrig von sich denkt, dann wird Gott ihn erhöhen. Und das siehst du dann, du brauchst nur nach Kapitel 12 zu gehen. Da findest du genau das Gegenteil, was hier steht. Kapitel 12, Vers 2 sagt Gott zu Abraham, und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen und will deinen Namen groß machen. Da ist es Gott, der Abraham groß machen möchte. Und das führt zum Segen. Hier in Kapitel 10, da sind es die Menschen, die sich selbst groß machen wollen, die sich selbst einen großen Namen machen wollen. Und das führt zum Untergang. Es ist das Buch der Anfänge. Hier finden wir schon diese göttlichen Prinzipien, in dem Fall in einem Beispiel. Auf der einen Seite welche, die sich selbst erhöhen, die Gott erniedrigt. Auf der anderen Seite solche, die erniedrigt sind und die Gott erhöht. Ein Prinzip, was wir später immer wieder in der Bibel finden. Es ist das Buch der Anfänge. Nun, Gott richtet hier keinen Menschen. Gott zerstört den Turm nicht. Gott tötet keinen einzigen Menschen. Niemand kommt hier zu Schaden. So gnädig ist Gott. Gott macht einfach nur, dass sie sich nicht mehr verstehen. Sie hatten zum Teil völlig verschiedene Sprachen. Und sie hatten verschiedene Wörter für gleiche Gegenstände. Also plötzlich war ein Hammer bei dem einen nicht mehr ein Hammer, sondern von mir aus eine Schubkarre oder wie auch immer. Und da bekam er natürlich dem größten völlig falsches Baugerät. Irgendwie funktioniert es so nicht. Und das ist das, was hier steht. Sie waren verwirrt. Sie konnten einander nicht mehr verstehen. Es gab jetzt Gruppen, die verstanden sich und Gruppen, die verstanden sich nicht. Und es passierte das, was Gott damit bezwecken wollte. Sie verstreuten sich über die ganze Erde. Und daher kommt der Name Babel. Und Babel bedeutet Verwirrung. Und die Offenbarung zeigt uns, dass sich das auch ganz klar auf geistliche Dinge bezieht. Wie viel Verwirrung gibt es heute in der Christenheit? Wie viel Verwirrung gibt es in der Christenheit über den Weg, den die Christen gehen sollen? Wie viel Verwirrung gibt es heutzutage über den Weg, wie man zu Gott kommt? Der Teufel hat sein Ziel erreicht, wie damals im Garten Eden, wie hier in Babel. Er ist der große Verwirrer, der große Unruhestifter. Der Teufel hat ein einziges Ziel. Er möchte nicht, dass die Menschen zu Gott kommen. Darum gab man dieser Stadt den Namen Babel, denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde und von dort zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. Und dann kommt noch einmal die Geschlechterfolge Sems und dann wird sie entwickelt bis nach Tara und von Tara zu Abraham. Und wenn wir Matthäus 1 aufschlagen, von Abraham zu Jesus Christus. Wir sehen also tatsächlich, dass die gesamte Linie von Jesus Christus von Sem über Noah bis nach Adam und Eva führt. Und so ist Christus das Haupt einer Schöpfung, die ihn ehrt und verherrlicht. Und so ist Adam das Bild eines Hauptes einer Schöpfung, die im Endeffekt die gefallene Schöpfung ist. Man sieht also auch in dieser Person wieder ein Vorbild. Aber wir müssen jetzt zum Schluss kommen. Und ich denke, dass damit tatsächlich diese biblische Urgeschichte in Kapitel 11, Vers 26 endet. Denn dann beginnt es wieder mit einer neuen Unterteilung. Und dies sind die Geschlechter Taras. Und dann geht es eben weiter bis auf Abraham. Ich denke, wir haben ein klein wenig gesehen und vielleicht auch verstanden, dass das alles tatsächlich so geschehen ist, wie es hier steht. Aber dass Gott das nicht nur aufgeschrieben hat, um unser Geschichtswissen zu mehren, sondern dass Gott das aufgeschrieben hat, weil er uns auch ganz klar Dinge zeigen möchte, die für unser Leben absolut lebensnotwendig sind. Dass Gott uns gezeigt hat, welchen Weg, den Weg Kains, den wir nicht gehen sollen. Und dass Gott uns gezeigt hat, dass es einen Weg gibt, wie einen Weg Henochs, den wir gehen sollen, ein Wandel mit Gott.